Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren, wunderschönen Stadt Fulda wird mein folgender Gast am 30. Mai diesen Jahres zusammen mit Wigald Boning, der letzte Woche hier zu Gast war, in Fulda gastieren mit dem Programm Gute Frage. Heute bei mir Bernhard Hohecker. Hallo Bernhard.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße alle an den Empfangsgeräten. Was ja heutzutage mehr ist als nur noch ein Radio, das ist ja so unfassbar viel. Also ich grüße alle Leute beim Joggen, auf dem Fitnessgerät, beim Einschlafen, beim Spazierengehen, beim Baden. Keine Ahnung, wo man sonst noch Podcasts hört heutzutage. Das waren jetzt so mehr so meine Orte.
Was erwartet uns denn am 30.05. im Kreuz in Fulda? Gute Frage. Wie sieht das Programm aus?
Das ist genau das Spannende, das wissen wir selber nicht so genau. Das ist das Konzept. Also, die Idee ist, wir kommen auf die Bühne, der Wigald und ich, und fragen, hat jemand eine Frage? Dann werden Fragen gestellt und dann werden wir sie beantworten. Und da wir nicht wissen, was uns erwartet, kann ich gar nicht sagen, was uns erwartet. Also, da ist alles bei. Da sind Fragen bei, so die, also ich fange, sag mal so klassische Talkshow-Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Gibt es die Doofen wieder? Sind die Fragen schwierig? Wie ist denn der Kai so privat? Also diese klassischen. Dann gibt es natürlich so diese, wer weiß denn sowas oder genial daneben Fragen. Warum haben manche gelben Stangen im Feld orangene Dächer? So, ne, weil es die Gasleitungen sind, dass man so auch vom Hubschrauber aus sehen kann. Und dann gibt es aber auch Fragen, da sind wir dann immer sehr gespannt, die so aktuell sind. Das war natürlich damals, war es mal, was haltet ihr von der Flüchtlingskrise? Wisst ihr, dass Organspenden von Lebenden genommen wird und sowas? Also die auf den ersten Blick alles andere als unterhaltsam oder witzig daherkommen. Da wir die aber dann einfach mit beantworten auf unsere Art und Weise, sind die Leute unterhalten.
Das Programm gibt es seit 2018, aber auch nicht nur für die Bühne. Gibt es auch im Fernsehen.
Genau, wir haben, glaube ich, 6 Folgen für den NDR gemacht. Und es gibt auch immer wieder Ideen, das nochmal zu machen. Das Spannende ist einfach, dass man wirklich nicht weiß, was passiert. Und jede Folge ist für sich individuell und von den Zuschauern gestaltet. Das ist das Besondere an der Sache.
Wir werden gleich noch mal ein bisschen über das Programm sprechen am Ende des Podcasts. Wir werden aber jetzt das ansprechen, was ich da eben schon angesprochen habe, das Fernsehen. Aber bis du zum Fernsehen gekommen bist, hat es ja auch noch ein bisschen gedauert. Du bist sogar in Frankfurt, du bist in Hesse, du bist in Frankfurt geboren.
Ich bin in Frankfurt
nicht geboren, aber aufgewachsen.
Genau, stimmt, natürlich. Ich bin in Neustadt an der Weinstraße geboren. Also ich bin geborener Pfälzer, mein Vater ist Pfälzer. Ich selber habe dann dort also bestimmt 9 Monate gelebt. Und bin dann sozusagen mit einem Dreivierteljahr nach Frankfurt gezogen und habe dort meine gesamte Kindheit verbracht. In der Gießener Straße, Homburger Landstraße. Also alles, die Orte, die da drumherum sind, die sind mir alle irgendwie bekannt. Direkt in der Nähe vom Hauptfriedhof, in Preunisheim. Und da habe ich meinen ersten Auftritt gehabt im Pfarrheim von St. Ach, das ist jetzt, ich könnte gar nicht sagen, welche Gemeinde das war damals. Doch, Christophorus, St. Christophorus war das. Und dort war ich Schlumpf. Das war die Zeit, als Vater Abraham mit seinem Jacquemont von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Und ich habe mit einem anderen Kind zusammen den Schlumpf gesungen.
Hast du dann auch da schon gemerkt, Bühne, das ist irgendwie mein Ding, das würde ich gerne auch tatsächlich irgendwann beruflich machen oder wann kam die Entscheidung?
Die Entscheidung dazu kam, glaube ich, erst während des Studiums. Oder da musste ich mich dann wirklich entscheiden. Vorher war es immer so ein Hobby, wie man halt Hobbys nicht wirklich als, also man macht die, weil sie einem Spaß machen. Ich habe immer gern geschauspielert, ich habe dann jonglieren gelernt, ich habe dann auch mit einem Freund zusammen, haben wir gesagt, komm, wir machen mal eine Show in einem Kindergarten für irgendwie ein leckeres Mittagessen oder so, also nichts Besonderes. Und dann bin ich nach der Schule mit dem Bastian Pastewka zusammen so ein bisschen auf Tour gewesen. Das waren dann schon so härtere Entscheidungen. Wir machen eine AG in der Schule und wir gründen ein Ensemble und sind damit dann auch bei kleinen Theatern unterwegs und bewerben uns. Aber die richtige Entscheidung kam dann erst 95, 96. Studiere ich oder mache ich Switch? Und da war die wirkliche Entscheidung, ich muss mein Studium abbrechen. Vorher ging alles so ein bisschen parallel, immer mehr auf Kosten des Studiums, muss man natürlich zugeben.
Du hast gesagt, mit Bastian Pastewka, den hast du sehr früh kennengelernt, gab es diese Comedy-Gruppe, Comedy Crocodiles hieß hier.
Ja, genau. Comedy Crocodiles mit 4 zu viel.
Auch ein Kairut Wenzel, den ich übrigens auch mal kennenlernen durfte. Mit dem, auch toller Künstler. Was habt ihr denn da so gemacht? War das dann schon Improvisation oder habt ihr dann wirklich auch Sketche aufgeführt oder wie war das?
Das war eigentlich eine klassische Sketch-Show. Wir waren sehr inspiriert von Monty Python, von Samstagnacht. Das war so die Zeit. Also deshalb bezeichne ich mich auch gerne als Comedian, weil das die Zeit nach Samstagnacht ist. Davor waren es unfassbar gute Komödianten und lustige Leute und Schauspieler und alles. Aber danach hatte das so stilistisch, hat sich das vielleicht so ein bisschen verändert. Und da haben wir eigentlich klare Sketche gespielt. Ich selber hatte aber schon immer den moderativen Spaß daran, mit den Leuten zu reden. Also ich habe beim Jonglieren, gerade im ersten Programm mit dem Olli Bröker zusammen, mit dem ich jongliert habe, haben wir Leute auf die Bühne geholt, dann mit denen zusammen was gemacht. Und das sind natürlich Momente, die dann auch mit den ersten Anfängen von Improvisation zu tun haben. Hatte dann im zweiten Programm auch eine Stand-Up-Nummer, die wir aber sofort gestrichen haben, weil sie so schlecht war. Und dann kam so eins zum anderen.
Und dadurch kam dann auch der Kontakt zum Fernsehen? Oder
wie, ja, genau. Der Basti hat beim WDR gearbeitet, für Lollo Rosso. Und der Redakteur von Lollo Rosso hat später Switch gemacht und kannte uns über irgendeine Veranstaltung, wo wir mal so ein bisschen gespielt haben auf einer Weihnachtsfeier. Und dann hat er uns zum Casting eingeladen. Und das hat funktioniert. Da war ich dann da und habe mit dem Herrn Gottschalk quasi meine Karriere begonnen.
Ja, Switch war auch ein Riesenerfolg. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet?
Ja, also ich glaube, wenn man im Fernsehen anfängt, hat man sofort das Gefühl, oh, das ist ja unfassbar und alles total erfolgreich. Also man hofft immer, aber wie erfolgreich das dann wurde, ich glaube, das habe ich bis heute noch nicht begriffen, weil das für mich nie so eine Rolle, ich habe nie auf Quote geachtet, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, sondern einfach nur, ich kriege es mit, dass ich heute noch darauf angesprochen werde und dass es damals in vielen Dingen führend war. Sie haben viele Dinge neu und zum ersten Mal gemacht, die dann später auch andere gemacht haben. Und daran habe ich es eher gemerkt. Aber während der Arbeit selber ist es nicht so, dass wir nicht, wir machen eine Fernsehgeschichte. Also mein Ziel war immer, ich will Spaß haben.
Nach 3 Jahren war erstmal Schluss mit Switch. Und wie war die Zeit für dich? Warst du erstmal froh oder hast du gedacht, jetzt ist Zeit für was Neues? Oder hast du ein bisschen der Zeit hinterher getrauert?
Naja, es war schon der Moment, wo man auf einmal keinen Job beim Fernsehen mehr hat. Und da war dann der Vorteil, dass ich in der Zeit angefangen habe, mein Solo-Programm zu entwickeln. Also meine Solo, ja, ich tue mich immer schwer zu sagen, meine Bühnenfigur, weil das sehr, also es ist eigentlich sehr der Ich, wie ich bin, auf der Bühne. Aber ich habe dann mit dem Moritz Nietenjakob zusammen, den ich als Autor kannte von Switch, haben wir dann angefangen, Nummern zu entwickeln, eine Bühnenpräsenz, also wie verhält man sich, was ist Stand-up, worauf achtet man, wie funktionieren Gags und so weiter. Also wirklich so zu arbeiten. Und das hat geholfen, weil ich über, keine Ahnung, diverse Gastauftritte kam ich über die Runden. Aber dadurch, dass ich an meinem Solo gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, ich habe zu tun. Und hatte nie dieses Gefühl, ich habe keinen Job. Und als ich dann mit der Bühne häufiger unterwegs war, kam dann auch schon genial daneben. Und damit hatte ich nie so einen wirklichen gefühlsmäßigen Durchhänger. Aber im Rückblick muss man schon ganz klar sagen, ich habe in der Zeit keinen Job gehabt.
Dein erstes Soloprogramm, Hoecker, Sie sind raus, natürlich in Anlehnung an auch deine Figur aus Switch. Kannst du das noch hören, Hoecker, Sie sind raus?
Ich höre es auch immer wieder und es ist natürlich, also wie alle Dinge, die man sehr oft hört, ist es jetzt nicht mehr so, dass es mich überrascht und mich vom Sockel haut, aber es ist natürlich schon schön, dass es einen, ein geflügeltes Wort ist, glaube ich, jetzt ein bisschen übertrieben, aber einen Satz gibt, in dem man so auftaucht, der einem zugerufen wird. Das ist ja wie so eine Hookline bei einem Lied. Und dass es die gibt, ist natürlich super. Und gibt es immer noch, dass die Leute das auf der Bühne hören und rufen, hey, Hoecker, du bist raus. Und wenn ich dann sage, wieso das denn? Rasten die Leute aus. Die allerdings, gebe ich zu, immer älter werden, muss man sagen.
Eine Sache, bevor genial daneben, möchte ich gerne noch ansprechen, da es mich auch persönlich ein bisschen betrifft. Ich bin ja auch professioneller Impro-Schauspieler und Trainer und unterrichte auch Impro-Theater. Und natürlich muss ich auch die Springmaus ansprechen. Denn du warst auch 2001 dann Teil des Improvisationstheaters Springmaus, quasi der größten, bekanntesten und einzig wirklich deutschlandweit tourenden Impro-Theatergruppe von Bill Mockridge unter anderem.
Ja,
wie bist du da dazu gekommen und wie war die Zeit?
Naja, also es ist natürlich so, dass man als Bonner die Springmaus, das ist so Teil der Familie, da war man mit Sicherheit mehrmals, ist immer begeistert. Wir haben damals in der Theater AG in Endenich so am Anfang auch so Impro-Spiele gemacht, weil man auf diese Art und Weise auch manchmal Sketche entwickeln kann und sowas. Also ich habe Impro relativ früh kennengelernt und das hat mir totalen Spaß gemacht. Dann gab es mal ein Casting bei der Springmaus und dann nahm ich der Bill Mockridge zur Seite und sagte, Bernhard, du bist total gut. Es ist wirklich klasse, was du machst. Aber wir können nur einen im Ensemble gebrauchen, den ich singen kann. Und ich wäre die Nummer 2 gewesen. Und damit war ich wieder raus. Und dann gab es später, da hatte lief ja Switch oder war schon vorbei und ich hatte auch schon Solo-Erfahrung. Und dann kam er nochmal auf mich zu und sagte, er wollte ein zweites Ensemble aufmachen, speziell für die Weihnachtszeit, mit den mit Künstlern, die so ein bisschen bekannter aus dem Fernsehen sind. Mhm. Und dann waren wir halt ein buntes Ensemble und haben dann, da habe ich das dann gelernt zu improvisieren noch, also nochmal zusätzlich einen weiteren Schritt draufgelegt. Und habe den Anfangteil gehabt, diesen Stand-Up-Teil, den habe ich dann gemacht mit Sachen aus meinem Programm, beziehungsweise was sich dann halt so ergab, und dann aber halt improvisiert. Und das hilft natürlich, den Geist frei zu kriegen, den Mut zu haben, oder zu lernen, den Mut zu haben, auf der Bühne einfach mal was rauszuhauen. Wenn es nicht klappt, es ist bisher noch niemand von der Bühne. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, geschmissen worden, ist es falsch, das wird es schon gegeben haben, in der großen Geschichte der Bühne, aber im Impro ist das immer auch gern gesehen, das Versagen des Künstlers.
Eben, da zieht man ja das Positive aus dem Scheitern. Das ist ja im Grunde auch das, was das Publikum manchmal sehen möchte. Das ist ja das Wunderbare und Tolle am Impro-Theater. Lass uns jetzt zu Genial daneben auch kommen. Wie kam das? Wie kam da die Verbindung?
Das war ja dann 2000, das weiß ich wahrscheinlich besser. Journalisten wissen das auch besser, sein, genau. 2005, genau. Der Holger Schmidt, der war Regisseur und Autor bei Switch. Der hatte zu tun mit, ich sag jetzt mal, Leuten, die dieses Genial daneben, damals hieß es noch Schlaue Stunde, in die Welt gerufen haben. Und der sagte denen, ganz ehrlich, wenn ihr das macht, ihr müsst den Hohecker dazu nehmen, der labert beim Dreh die ganze Zeit so einen Scheiß. Also da habe ich immer schon Dinge erzählt, die ich irgendwie interessant fand, weil ich halt diese Bücher auch gelesen habe, wo die Fragen dann auch herkamen und sowas. Und dann gab es auch da einen Pilot, ich war eingeladen, saß neben Vigal Boning, den ich da zum allerersten Mal live sah, den ich sonst nur als heiligen Gott der Unterhaltung aus Samstagnacht kannte, saß der da auf einmal neben mir und dann haben wir da so rum geantwortet und dann hieß es irgendwann, Bernhard, du bist dabei. Direkt bei allen Sendungen von Anfang an.
Also auch das war auch ein Riesenerfolg.
Ja, das war wirklich, da merkte ich dann schon auch, dass es ein Erfolg wurde. Dann wurden auch die Theater voller, weil natürlich die Leute mich aus dem Fernsehen kannten, aber auch nicht wussten, was macht er da auf der Bühne. Das war da natürlich leichter als nach Switch, wo sich die Leute fragen, parodiert der jetzt oder was? Aber das ist natürlich auch eine Form von Stand-up, weil die Idee dahinter natürlich total simpel ist. Das Geniale an der Idee von Hugo ist, wie kriege ich es möglichst simpel hin, dass sich Künstler, die, wenn sie an Tischen sitzen und da ihr Catering verschnabulieren, immer unterhaltsam reden, wie kriege ich das ins Fernsehen? Indem ich ihnen einfach Fragen stelle und dann soll der eine was sagen und dann sagt der andere, du hast das schon mal gemacht. Und das wird dann unterhaltsam.
Ja, tolles Format, ich habe es geliebt und spätestens da warst du dann ja auch einer der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Fragen stellen ist auch ein gutes Thema. Du bist ja sehr quiz-affin. Du bist ja tatsächlich fest in vielen Quiz-Fernsehsendungen, aber auch generell als Gast in diversen Quiz-Fernsehformaten auch zu sehen. Wie kam das und wie hast du denn gemerkt, Fragen, das ist mein Ding?
Also die Tatsache, dass ich gerne antworte, das ist unabhängig von Fragen. Das mache ich auch so ganz gerne. Und dann war natürlich bei Genial daneben der Ruf, ich sag mal so, mit Mathe, Physik, Leistungskurs, Volkswirtschaft studiert, auch abgebrochen erfolgreich, aber immerhin so diese Art des Denkens, dann das sehr rationale, skeptische, was mich interessiert, deckte ich natürlich in der Künstlerwelt etwas ab, was sich unterscheidet von den Theaterwissenschaftler, die Leute, die sich mit Serien auskennen, mit Musik, Kunst und Kultur, weil da habe ich gar keine Ahnung von. Und dadurch hatte ich bei Wer weiß denn sowas, bei Genial daneben so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich Fragen aus dem Bereich so beantworten konnte. Und das hat so ein das jetzt ein Ruf ist, weiß ich nicht, das müssen Theaterwissenschaftler irgendwann mal analysieren, wie, was da entstanden ist, welches Bild entstanden ist. Aber da ist halt dieses Bild entstanden, der Holger, der weiß so viel. Weil ich natürlich geschickterweise, wenn ich was nicht weiß, einfach meinen Mund halte, sondern nur das, was ich weiß oder meine zu wissen von mir gebe. Und weil ich es halt liebe, mich zu irren, weil man dann gesagt bekommt, also man lernt ja nur durch Irrtum, das ist ja leider so. So. Und mit dem Ruf war dann, als Wer weiß denn sowas kam, natürlich der Hohecker als jemand, der viel weiß, aber auch diese Unterhaltung kann über sein Stand-up, über Impro und so weiter, war da natürlich passend als jemand, der nur viel weiß. Und ich sag mal so, mit mir als Kopf und dem Elten als Bauchmensch waren dann so zwei Protagonist und Antagonist, wer auch immer jetzt wer ist, also zwei Antagonisten gesetzt, die dann auch noch mit dem charmanten Kai in der Mitte, also ein wunderbares Trio bilden, wo keiner dem anderen was nimmt, aber man selber immer, also einfach sein Ding auslegen kann. Ja. Und dann, ganz ehrlich, wenn man 12 Jahre jeden Abend von 18 bis 19 Uhr Fragen beantwortet, dann ist es relativ schwer, nicht das Image zu bekommen oder das Image von sich abzuhalten, man wäre der Typ, der die Fragen beantwortet.
Von einem wunderbaren Trio zu einem perfekten Duo, nicht nachmachen 2012, da hast du ja mit einem, wenn ich es richtig verstanden habe, einem deiner Idole auch, Wigald Boning, der jetzt mittlerweile ja auch dein Partner ist, an deiner Seite auch, und da spätestens war es dann soweit, eine tolle Fernsehshow gehabt, also ich war ein Riesenfan von Nicht Nachmachen.
Also Nicht Nachmachen gehört mit zu den tollsten Dingen, die ich jemals machen durfte, muss man wirklich sagen. Also für alle, die es nicht kennen, die 2, 3 Nicht Nachmachen, Wiegald und ich zeigen Dinge, die man nicht nachmachen sollte. Also zum Beispiel sollte man niemals eine Kühltruhe mit Thermit abtauen. Ein Thermit verbrennt bei 2500 Grad. Das heißt, aus dem Eis in der Kühltruhe wird gar kein Wasser, sondern das sublimiert sofort. Das heißt, aus Eis wird Gas. Es ist so heiß, dass sich sofort der Wasserstoff vom Sauerstoff trennt, und ganz ehrlich, das ist ein geiles Bild. Das in Zeitlupe sieht super aus. Aber nichts sollte man nicht nachmachen. Und davon haben wir total viele Sachen gemacht. Und wie das beim Fernsehen ist, man verbringt nicht nur viel Zeit mit dem Dreh, sondern noch mehr Zeit mit Warten. Und das war mit Wiegald einfach das klingt vielleicht komisch, wenn man von Befruchten spricht, aber das war wirklich eine sehr befruchtende Zeit, weil er hat unfassbar viele Sachen auf dem Kasten, die er mir erzählt, die ich interessant finde. Und auch er hörte auch mir sehr gerne zu, wahrscheinlich vor allen Dingen aus Höflichkeit. Aber ich habe sehr davon profitiert und war natürlich, als ich hörte, dass es mit Wiegald zusammen ist, war das eigentlich schon ein klares Ja, ich mache das, weil ich kannte ihn über Genial daneben, war 1-2 Mal zu Gast bei Clever, wo wir uns da auch kennengelernt haben und miteinander geredet haben. Und das war natürlich, also Sympathie auf den ersten Dreh.
Ja, man merkt auch, mittlerweile verbindet euch ja auch eine Freundschaft, das kann man ja auch so ohne Zweifel sagen. Und natürlich das Programm, gute Frage, 30. Mai bei uns im Kreuz in Fulda. Und was euch auch verbindet, was ihr auch gemeinsam macht und wofür ihr auch die Tour nutzt, ihr geht ja wandern auf die Berge. Ja. Wie kam denn da die Idee?
Also normalerweise, man muss sagen, das ist das Schöne beim Wiegald. Normalerweise, wenn Touren geplant werden und man spricht mit Künstlern, geht es darum, wo sind die großen Hallen, wo gibt es schöne Hotels, was ist mit Wellness. Beim Wiegald und mir ist es so, wir saßen zusammen und dann erzählte er davon, dass er im Moment das Projekt hat, alle Gipfel der Bundesländer zu besteigen, die höchsten Berge der Bundesländer. Und das fand ich total lustig und dann unterhielten wir uns darüber und dann sagte er, ihm fehlt noch das und das. Und die Renate Dittmann, ne, unsere Tourbegleiter, Agentin, also Management, ich weiß nicht, was irgendwie das der richtige Begriff ist, also weil sie auch mehr Freundin ist als Kollegin, so, mit der zusammen dann überlegt, dann machen wir es doch einfach so. Wir suchen die Berge raus, die noch fehlen im Wiegald. Wir bewandern die und die Renate guckt dann, ob es in der Nähe ein Theater gibt, wo wir dann abends spielen. Und dann hat sie dann Theater angerufen und hat dann, also teilweise waren es Theater, die sie kannte oder wo wir schon Kontakt hatten, die passten dann. Aber dann gibt es halt auch Theater, wo man anruft und sagt, guten Tag, ich vertrete den Herrn Hohecker und den Herrn Boning und die beiden würden gerne bei Ihnen auftreten. Und dann kommt zurück, verarschen kann ich mich selber und legen wieder auf. Und dann ruft sie nochmal, nein, das war kein Spaß, das ist wirklich so, weil wir gerade auf diesem Berg sind und die wandern dann runter und die kommen bei euch vorbei und dann würden die abends spielen. Und das war, auf die Art und Weise ist die Tourdaten und die Tourorte ein bisschen so zusammengekommen. Teile davon.
Ich kann mich auch, also tatsächlich war ich am Telefon, als Renate bei uns angerufen hat und ich habe mit ihr auch diesen Termin ausgemacht und sie hat mir sofort auch von der Idee erzählt und ich fand, war begeistert und also nicht nur, dass sie zu uns kommt, sondern dass sie das tatsächlich so die Stops auch ausgesucht hat, dass da wirklich auch ein Berg in der Nähe ist, den man besteigen kann. Ich glaube, bei euch ist es die Wasserkuppe, wenn ich es nicht falsch
Das kann sein, das dürfte, ist das Hessen? Nee, nicht ja. Hessen, doch Hessen, ne?
Doch, Hessen, genau, Fulda. Genau.
Ja. Ja, natürlich ist es Fulda. Ja. Jetzt war ich wirklich, ich war gerade gedanklich noch, genau. Nee, wir sind das. Also für mich, also Wiegald will wirklich, der hakt die auch alle ab, der will die alle haben. Im Zweifel schreibt er ein Buch darüber und ich werde einfach geocachen. Werde dann oben auf der eine Dose finden und dann werde ich das loggen und dann werden wir was posten. Und das wird mal wieder so eine Woche, wo ich mehr poste als sonst, weil ich ansonsten sehr postarm bin. Genau. Und das ist sehr lustig. Und manche haben die auch beschwert, manche Veranstalter, es würde ja so nicht gehen. Also fragen wir dann an. Aber das war sehr lustig.
Wiegald hat ja schon erzählt, dass er tatsächlich auch schon da hier auf der Wasserkuppe war. Du, für dich wohl das erste Mal.
Ja.
Sind wir gespannt. Geocaching ist auch ein Thema, was eines deiner größten Hobbys irgendwie ist. Du hast ja sogar auch ein Buch über das Geocaching schon geschrieben.
Ja, mehrere
was, sogar. Macht die Faszination aus?
Also Geocaching ist ja diese moderne Schnitzeljagd, wo man irgendwelche Dosen sucht, die andere versteckt haben, nur mit Hilfe von GPS-Koordinaten. Und die Faszination ist, also das, was man auch beim Fahrradfahren hat, nämlich diese Vielfalt. Man kann Geocachen benutzen, um, wenn man wo wartet, sich die Zeit zu vertreiben. Also man steht irgendwie vor einem Theater und hat noch eine halbe Stunde, guckt, ist eine Dose in der Nähe, geht man die suchen. Man kann es benutzen als sportliche Herausforderung. Also es gibt Dosen, da muss man, also da musste ich eine Höhlentour machen mit Abseilen und allem drum und dran. Also das darf auch nicht jeder einfach machen, weil das viel zu gefährlich ist. Oder in den Bergen, wenn man 1500 Höhenmeter gehen muss, dann geht es nicht darum, die Dose zu finden, sondern um die sportliche Herausforderung, auf dem Gipfel zu sein. Dann ist es für mich eine Wegmarkierung. Also in allen Ländern, in denen ich bin, will ich mindestens einen, am liebsten sieben, wenn es geht, mehr Dosen haben. Dann ändern sich die Farben auf so einer Weltkarte. Und das ist für mich halt immer so, und da war ich schon gewesen, so ein Marker. Und da ist es dann so auch so, ich bin hier gewesen, markiere das, oder man hat dann so ein Ziel, wenn man nicht weiß, gehe ich auf den linken oder auf den rechten Berg, komm, rechts ist eine Dose, dann gehe ich dahin. Und das ist so der Reiz davon. Und das ist wirklich, ich komme im Moment nicht dazu, oder wenn ich, ist es auch oft so, dass ich eine Dose finde und dann logge ich das nicht, weil ich das einfach nur, ich habe sie ja gefunden, was soll ich da noch groß rumloggen?
Ja, ne? Ja, spannendes Hobby, spannende Geschichte. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir jetzt gleich auch zum Ende schon kommen. Du hast noch eine Verbindung zu Fulda und auch zum Kulturzentrum Kreuz, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Denn in dieser Stadt, aber auch in dem Theater ist eine Band groß geworden, eine bekannte Fuldaer Band, Edguy.
Ja, das stimmt. Was ist die
ja.
Jetzt muss ich mal kurz verbinden. Ja, also es ist so, ich selber bin Heavy-Metal-Fan. Und jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Wohnt der da, der Tobi?
Ja, Tobi wohnt hier noch in der Gegend, ja.
Dann muss ich Ihnen unbedingt sagen, er soll vorbeikommen, fällt mir gerade ein. Das mache ich nämlich normalerweise ich dann immer. Also es ist so, ich bin totaler Metal-Fan und das hat sich auch in der Metal-Szene dann rumgesprochen. Und er hat er macht ja sehr, sehr lustige Sachen mit Edguy, auch sehr, sehr selbstironisch. Neben seinen Projekten, die sehr viel Freiheit besingen, was ich ja beim Metal immer mag, dieses mach das, was du willst und lass mich in Ruhe mit deinem, ich will meine eigenen Dinge tun. Und da hat er dieses das Robin Hood-Lied geschrieben und das wollte er verfilmen, also ein Video zu machen, hat gefragt, ob ich Bock habe. Und ganz ehrlich, ja. Und dann habe ich da mit ihm zusammen die Lady Marian gespielt. Ja. Und es ist wirklich so, dass jedes Mal, wenn ich ihm schreibe, das werde ich jetzt auch gleich direkt nach diesem Interview, nach diesem Podcast machen, werde ich ihm schreiben und schreibe ihm dann mein Holder Recke, begrüße ich ihn immer, deine Lady Marian.
Ja. Das ist ja lustig. Sag ihm gleich direkt, 30.05. Wiegald Boning, Bernhard Uecker, gute Frage, im Kulturzentrum Kreuz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Bernhard.
Ja, gerne, gerne, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wieder, es ist immer schön, mit solchen Fragen in eine kleine Zeitreise anzutreten, in seine eigene Vergangenheit und nachzudenken und sich zu erinnern, wie es war.
Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playlist. Ich habe eine Playlist erstellt bei Spotify. Such dir einen Song aus, den es überhaupt bei Spotify gibt. Der kommt als Klassik, Fingerabdruck, Fußabdruck dafür, dass du da warst auf diese Liste. Welcher Song ist es denn bei dir? Ich habe dir genug Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Der Song ist?
Ja, es ist natürlich bei Fulda, muss es natürlich was von Edguy sein, mit dem ich die Jungs ganz, ganz herzlich grüße. Und ich bin ja mehr so für das Klassische, das ist es natürlich oft von der Platte Theater of Salvation und es ist Falling Down.
Sehr gut, kommt auf die Playliste. Guter Wunsch, Edguy, endlich auch mal auf einer Fulda Kultur-Playliste. Da gehören Sie auch meiner Meinung nach natürlich definitiv drauf.
Natürlich.
Wir sind durch für heute. Ich ziehe mich jetzt schon zurück und die Abschlussworte, die gehören dir. Du darfst dich von den Hörern verabschieden. Vorher darf ich aber noch sagen, Hohecker, Sie sind raus.
Wieso das denn? Liebe Fuldaer und Fuldaerinnen, es war mir eine große Ehre, dass ihr mir euer Ohr geliehen habt. Und ich freue mich sehr, mit dem Wiegald bei euch zu Gast sein zu dürfen. Und das Mindeste, was ich machen werde, genau, ich werde mir nämlich den Fuldaer Dom anschauen, denn ich weiß noch damals, als ich aktiv war in der katholischen Jugend in Bonn, in den 80er Jahren, hatte Fulda mit Herrn Düber einen echt schlechten Ruf. Er hat nämlich sogar, glaube ich, die katholische Jugend verboten und eine eigene gemacht, weil ihm die anderen zu progressiv waren. Was ich mit Fulda verbinde, ist geil, ich freue mich total dahin. Ich freue mich, man merkt schon, ich habe jetzt schon Spaß, dahin zu kommen. Alles Gute. Ich mache das jetzt ein bisschen so wie diese Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, die nicht weiß, wie sie aus der Nummer rauskommt. Ich muss jetzt noch sagen, ich muss jetzt noch was abbinden, richtig? Okay, es tut mir leid. Bis dann.